Europa hat gewählt. Die konservative EVP und die Rechtsaußenfraktionen EKR und ID gehen aus dieser Wahl gestärkt hervor. Die liberale Fraktion Renew und die Grünen EFA verzeichnen hingegen herbe Verluste. Im Europäischen Parlament gibt es weiterhin eine prodemokratische und proeuropäische Mehrheit. Sie ist aber zugunsten der Rechtsaußenparteien geschrumpft. Unsere Gegenwart ist von Kriegen, dem Erstarken autoritärer Regime, dem Klimawandel und einer Konjunkturschwäche geprägt. Dieses Wahlergebnis stellt die EU vor immense Herausforderungen. 4 Wochen nach der Europawahl trafen ExpertInnen, Medienschaffende, WissenschaftlerInnen und zivilgesellschaftliche AkteurInnen aus unterschiedlichen europäischen Ländern zusammen, um die Wahlergebnisse zu analysieren. Auf der European Democracy Conference in der Heinrich-Böll-Stiftung diskutierten sie Ursachen und mögliche Folgen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Böll Fokus. Mein Name ist Bettina Ritter.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ehrlich gesagt, man kann ja eher so ein bisschen depressiv werden, wenn man sich das Ergebnis der Europawahlen anguckt und die aktuelle politische Lage, Blick nach Frankreich, Blick in die USA. Dann treten auch noch so Akteure auf wie Viktor Orban und sagt, make Europe great again.
Grünen-Politikerin Anna Lührmann ist Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt und eröffnet den Abend mit einer Keynote.
Was er eigentlich ja damit will, ist sozusagen ja so ein Rückschritt in so ein Europa der Vergangenheit. Und ich glaube, das muss uns einfach sehr, sehr klar sein. Da sind Leute unterwegs, die wollen uns lähmen, dass wir sagen, die Herausforderungen sind zu groß, überlassen wir es lieber anderen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir als Progressive, müssen wir als Grüne jetzt diese Herausforderung annehmen und uns jetzt die Frage stellen, wie können wir in so einem Zeitalter, wo wir diese ganzen Probleme haben, wo Demokratie wirklich erstmals eigentlich in Europa in den letzten Jahrzehnten getestet wird, wie können wir diesen Test bestehen? Wir müssen, glaube ich, es wieder schaffen, dass wir die Coolen sind, dass wir diejenigen sind, die eine Erzählung haben über die Zukunft, über das, wie Europa mal sein soll, eine Vision. Make Europe future again.
Damit ist die Richtung vorgegeben. Ein neues zukunftsorientiertes Narrativ muss her. Anna Lührmann sagt, der Erfolg der Rechtspopulisten bei der Europawahl hätte viel mit ihrer einfachen und emotionalen Kommunikation zu tun gehabt. Das funktioniere nicht nur besonders gut in den sozialen Medien, sondern auch in wirtschaftlich abgehängten Regionen. Die Ampelkoalition sei vor 3 Jahren mit dem Motto angetreten, die riesigen Infrastrukturprobleme in Deutschland zu lösen. Tatsache sei aber, dass die Bahn immer noch zu spät kommt und man monatelang auf einen Termin beim Bürgeramt warten muss. Das räche sich jetzt. Ziel müsse es darum sein, dass europäische Demokratien diese Herausforderungen stemmen können. Dazu würden auch Gesundheit, Bildung, Umweltschutz als Standards gehören. In Zeiten des Klimawandels müsse man zudem besser kommunizieren. Die Energiewende ist eine Jahrhundertaufgabe.
Aber es ist eben auch wahnsinnig viel passiert. Wir haben es geschafft, dass wir jetzt aktuell ja bei 60% der Stromerzeugung in Deutschland aus erneuerbaren Energieträgern sind. Das ist Wahnsinn. Aber da draußen weiß das fast niemand. Und diese Erfolgserzählung müssen wir einfach erzählen wieder Kommunikationstechnik, bis wir es selber eben nicht mehr hören können. Und wie schaffen wir es, Leidenschaft auch für eine ambitionierte Klimapolitik zu wecken, die unsere Wirtschaft auf neue saubere Grundlagen stellt und die gleichzeitig aber eben auch alle mitnimmt. Wir haben auch auf europäischer Ebene mit der Kombination dem Klimasozialfonds haben wir da einige Ansätze für und das müssen wir in den Mittelpunkt stellen, damit wir eben sagen können, Europa wird der erste klimaneutrale Kontinent, aber eben in einer positiven Erzählung, die auch den Rückhalt in der Bevölkerung dafür generiert.
Besonders schwierig sei eine positive Erzählung, wenn es um den Frieden in Europa geht. Aber auch hier müssten die Grünen und progressiven Kräfte weiterhin klar bleiben und der Erzählung von AkteurInnen wie Sarah Wagenknecht entschieden entgegentreten. Der schnellste und einfachste Frieden könne durch den Rückzug russischer Truppen erreicht werden. Natürlich müsse man internationale Formate wie die Friedenskonferenz in der Schweiz nutzen, aber gleichzeitig die EU-Perspektive der Ukraine voranbringen, sagt Anna Lührmann. Doch gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Die Europawahlen haben gezeigt, dass die Wählerinnen und Wähler im Jahr 2024 weniger Wert auf Zukunftsvisionen der EU gelegt haben und eher an Inlandsthemen interessiert waren. Tarek Abou-Shadi ist Professor für europäische Politik an der Uni Oxford. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Transformation westeuropäischer Parteienpolitik.
In der Politikwissenschaft reden wir gern von so Second-Order-Elections, das ist der Begriff für Europawahlen oft. Das sind so Wahlen, in denen man sehr viel zum Ausdruck bringt, aber nicht unbedingt eine spezifische politische Präferenz für jetzt Policy-Issues im europäischen Raum. Und das war dieses Mal sehr, sehr stark so. Da haben aber auch tatsächlich alle Seiten so ein bisschen mitgewirkt, weil es sehr stark war, wir gegen die, im Sinne von, es geht jetzt um die Demokratie, es geht gegen die radikale Rechte. Und zweitens gab es sehr stark eine Bewegung in Richtung Bewertung von Regierungen. Also beispielsweise die SPD hat sehr viel Olaf Scholz plakatiert, der ja eigentlich nicht zur Wahl stand. Und was man sieht in eigentlich allen Ländern, das ist, überall haben Oppositionsparteien in Stimmen gewonnen.
Wie schafft man es also, eine ziemlich unübersichtliche europäische Parteienlandschaft für die Menschen zugänglicher zu machen, damit sie bei künftigen Wahlen mehr mit Blick auf Europa abstimmen? Tarek Abou-Shadi meint, indem man zum Beispiel, wie die Partei wollt, auf europäische Listen setzt. Wichtig sei es aber auch, Europapolitik transparenter zu machen. Die Nominierung von Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin durch den Europäischen Rat sei da ein gutes Beispiel. Die Menschen sehen, dass sie auf die Ernennung der Top-Posten keinen Einfluss haben, so Abou-Shadi. Mit anderen Worten, die Skepsis gegenüber EU-Institutionen ist zum großen Teil selbst verschuldet. Gerade bei dem wichtigen Thema Migration sei es wichtig, den rechtsextremen Parteien nicht hinterherzuhinken. Tarek Abou-Shadi meint, die Bundesregierung habe sich zu diesem Thema im Europawahlkampf nicht klar als progressive Kraft positioniert.
Natürlich hat man wieder dazu beigetragen, dass die Radikalrechte mit ihren Themen die besetzen können, warum Leute wie wählen. Wir wissen es mittlerweile ganz gut, so diese, welche Themen salient sind, wird sehr stark von dem getrieben, wie Eliten, wie Medien, wie Parteien über solche Themen reden. Und wenn wir jetzt sagen, naja, alle Leute, das ist so ein wichtiges Thema, Asyl bei den Leuten, dann ist das natürlich auch ein Produkt einer Dauerbeschallung zu diesem Thema auf allen Kanälen und eigentlich ein Thema, bei dem es die progressive Position zu diesem Thema kommt nicht mehr vor. Es ist eigentlich zu einem, wie wir in der Politikwissenschaft sagen, Valenzthema geworden. Es geht wirklich darum, wer ist am besten darin, Migration zu beschränken. Und da hat die deutsche Bundesregierung sehr essentiell dazu beigetragen, dass das im Moment so ist.
Die Journalistin Annika Brockschmidt hat das Buch Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen, geschrieben. Es liefert einen interessanten Einblick in die Debatte der immer weiter erstarkenden Rechten in Europa. Denn in den USA macht die Demokratische Partei gerade denselben Fehler wie ihre Kollegen in Europa. Sie hinkt den ausländerfeindlichen Parolen der Republikaner hinterher.
Republikaner machen Migration zum Hauptthema. Trump auf jeder Rallye wiederholte die gleiche menschenverachtende Rhetorik. Und wir hatten vor ein paar Monaten gab es den Streit in der Demokratischen Partei, dass die beiden Regierungen sich auf ein extrem konservatives Gesetzespaket für ihre Verhältnisse geeinigt hat, um zu versuchen, Bidens Schwäche in den Umfragen, was das Migrationsthema angeht, wettzumachen. Das hat nicht funktioniert. Und das deckt sich mit, wie gesagt, sämtlicher politikwissenschaftlicher Forschung, wenn man versucht, Rechtspopulisten in ihren Themen beizukommen, indem man ihnen nacheifert, dann entsteht einerseits, wie Tarek gerade richtig sagte, der Eindruck, aha, das ist das dominierende Thema. Es reden ja schließlich alle drüber und zwar nicht nur die Konservativen, nicht nur die Rechten, aber die reden alle auf die gleiche Art und Weise drüber und dann wähle ich doch lieber die, die von Anfang an darüber geredet haben.
Themen wie Migration oder Klimawandel totzuschweigen sei nicht die Lösung, sagt Annika Brockschmidt. Man müsse stattdessen ein eigenes, neues Narrativ anbieten, eine Gegenerzählung, die überzeugt. Wie das in der Migrationsdebatte gelingen könnte, erläutert Anna Lührmann.
Wir müssen auf der einen Seite ganz klar es schaffen, die Empathie mit den Geflüchteten zum Ausdruck zu bringen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Geschichten und die Erlebnisse der Leute, wie zum Beispiel die grüne Dezernentin bei mir im Wahlkreis. Die will möglichst viel tun, auch für Geflüchtete. So, und die hat mich jetzt neulich extra mal eingeladen und mir gesagt zu Anna, okay, selbst wenn ihr mir jetzt mehr Geld gebt, woher soll ich die Sozialarbeiter nehmen? Woher soll ich den Wohnraum nehmen? Das Rhein-Main-Gebiet, das geht doch gar nicht. Wenn da jetzt sozusagen noch mehr kommen, wie sollen wir das hinkriegen als Kommunen? So. Und ich glaube, da darf man auch nicht dran vorbeireden in dieser ganzen Debatte. Es gibt eine ganz eindeutige Korrelation zwischen Ankunftszahlen in Deutschland und der Salienz des Themas. Wenn wir die Menschlichkeit in der Migrationspolitik erhalten wollen, müssen wir das verstehen.
Tarek Abu-Shadi ergänzt in diesem Punkt, gerade zu Anfang des Jahres, als Hunderttausende gegen die Remigrationspläne der AfD auf die Straße gingen, habe man durchaus über andere Themen geredet. Wissenschaftliche Studien würden beweisen, der mediale Effekt sei ausschlaggebend.
Sondern das hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun, wie darüber gesprochen wird, wer darüber redet. Und wenn immer mehr Akteure obendrauf kommen, dann sagt der Bundespräsident noch, das muss jetzt gelöst werden. Und das ist eigentlich, man einigt sich so sehr auf dieses Narrativ, Wohnungsknappheit und Unterfinanzierung von Kommunen und so weiter, kann man natürlich auch beantworten mit Wohnungsknappheit und Unterfinanzierung von Kommunen und nicht durch Migration als Brille darauf. Das wird stark davon beeinflusst, welche Narrative ihnen vorgegeben werden und wie man auf solchen Panels und im Bundestag und in den Medien darüber spricht.
Wie also mediale Räume schaffen, wo Politiker, Experten und Kommentatoren, die eine progressive Meinung vertreten, ernst genommen werden, wo ihre Gegenerzählung gelesen, gehört, gesehen wird. Die Journalistin Annika Brockschmidt sagt, Medienkritik sei hier durchaus angebracht. Einerseits dürfe man sich nichts vormachen. Polarisierende Themen verkauften sich einfach besser. Aber es liegt auch daran, wer in den Medienhäusern das Sagen hat über die Themenauswahl.
Wo wir sehen, dass natürlich auch die Zusammensetzung von Redaktionen ganz erheblich dazu beiträgt, welche Themen gesetzt werden. Das sind natürlich Sachen, die auch darin begründet sind, dass viele Medienhäuser Finanzierungsprobleme haben. Alles, was online ist, muss sich irgendwie lohnen und Outrage klickt gut. Dass je nachdem, wer da eben in der Chefetage sitzt und das sind tatsächlich in vielen Medienhäusern nach wie vor weiße ältere Herren, das natürlich bestimmt, was es ins Heft schafft, ins Magazin schafft.
Und das seien eben oft polarisierende Themen, sagt Annika Brockschmidt. Aber wie kann es gelingen, die nationalen Debattenräume zu verlassen und hin zu einer positiven Erzählung einer europäischen Zukunft zu gelangen? Dass wir zu wenig über Europa reden, sei ein strukturelles Problem, welches nicht durch Appelle an die Medien oder die Politik gelöst werden kann, meint Anna Lührmann.
Das ist ein Problem, was wir dadurch lösen müssen, dass Institutionen, die ja die Handlungsanreize für Menschen dann setzen, dass die geändert werden. So. Und die Ideen dafür sind schon auf dem Tisch seit 20, 30 Jahren eigentlich. Ja? Wir brauchen ein echtes europäisches Spitzenkandidatinnen-System, wo den Leuten dann auch klar ist, ich wähle diese Person, wenn die eine Mehrheit kriegt, dann kann die, hat die auch den Auftrag, die Regierung zu bilden. Und die Regierung nennen wir dann auch Regierung.
Zwar sei man im Europäischen Rat noch weit davon entfernt, dafür eine Mehrheit zu bekommen, aber immerhin gäbe es die Bekenntnis dazu, dass die Debatte jetzt stattfinden muss. Ein Anfang. Auch Tarek Abu-Shadi sagt, es gibt eine Chance, eine echte europäische Debatte in den Ländern zu führen. Ein gutes Beispiel dafür sei das Thema Klima.
Für die Frage von Europa, europäischer Integration, ist es genau diese Verknüpfung zu konkreten politischen Themen. Und natürlich ist Klima, eignet sich sehr, sehr gut, dafür Leuten deutlich zu machen, warum es die Europäische Union braucht. Ich glaube, da darf man nicht einknicken vor den Autokraten. Und wir haben das so im Außenpolitischen, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren besser gelernt und verstanden. Das ist die schwierige Aufgabe von progressiver Politik. Ich glaube auch tatsächlich, Konservative haben es da einfacher. Und da, diese Herausforderung muss man irgendwie eingehen.
Nach dem Panel sprach unser Autor Lukas Tomaszewski mit Frau Dr. Tu Nguyen. Sie ist stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers. In ihrer Arbeit konzentriert sie sich auf institutionelle Reformen der EU, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wir wollten wissen, wie sich die Ergebnisse der Europawahl auf die nächste Legislatur auswirken. Gibt es noch Hoffnung für Reformen und Erweiterungen? Tu Nguyen differenziert zwischen den Auswirkungen im Europaparlament und auf mitgliedstaatlicher Ebene.
Im Europaparlament haben wir einen leichten Rechtsruck gesehen, aber im Großen und Ganzen gibt es immer noch die Mitte. Die Koalition der Mitteparteien bestehen aus Christdemokraten, Liberalen und Sozialdemokraten. Die haben immer noch eine Mehrheit. Das heißt, da würde ich eigentlich im Großen und Ganzen eine gewisse Kontinuität erwarten, inklusive des Rechtsrückens, das wir bereits in der letzten Legislaturperiode gesehen haben, gerade was Klimapolitik und Migrationspolitik angeht, aber vermutlich nicht viel Unterschied. Und die drastischeren Auswirkungen haben wir tatsächlich auf nationaler Ebene gesehen. Eine sehr geschwächte Ampelkoalition in Deutschland, die Neuwahlen in Frankreich und dadurch natürlich auch eine fehlende Leadership und eine fehlende deutsch-französische Achse im Europäischen Rat. Und das wird Auswirkungen haben auf Fragen wie Reform, aber auch Erweiterung. Fast sicher eigentlich weniger Unterstützung geben für die Ukraine durch die fehlende deutsch-französische Achse auch einfach. Dann haben wir auch keine großen zwei Mitgliedstaaten mehr, die eben wirklich für Reformen werben können und für Reformen pushen können bei den anderen Mitgliedstaaten.
Vielleicht könnte man aber aus so einer radikal-demokratischen Perspektive sagen, es ist doch eigentlich ganz gut, wenn es nicht immer den deutsch-französischen Motor gibt, der immer alles vorantreiben muss, sondern vielleicht auch mal die kleineren Mitgliedstaaten kluge Ideen und Initiativen einbringen können.
Nun, der deutsch-französische Motor heißt ja nicht, dass es nur Deutschland und Frankreich sind, die entscheiden oder die pushen, aber es ist natürlich schon so, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, meistens war es einfacher, Reformen, Politiken durchzusetzen, durchzubringen, wenn Deutschland und Frankreich sich einigen konnten und Kompromisse mit anderen Mitgliedstaaten vorantreiben konnten. Wir werden sehen müssen, ob andere Mitgliedstaaten, kleinere Mitgliedstaaten, die baltischen Mitgliedstaaten, die östlichen Mitgliedstaaten in der Lage sind, diese Lücke zu ersetzen, wenn es denn so notwendig ist. Oder aber wir sagen, die Ampelkoalition Deutschland muss sich angesichts der Ergebnisse in Frankreich vielleicht doch mal zusammenraufen und europapolitisch stärker sich einbringen und dann und als großer Mitgliedstaat dann da versuchen, voranzutreiben.
Wenn Sie das bilanzieren, die Europawahl, dann ist die Position von vielen Kommentatoren, den Menschen ist eigentlich der Green Deal mit seinen Konsequenzen, mit seinen Regulatorien zu teuer und sie wollen eigentlich auch weniger involviert werden in den Krieg und der Ukraine. Stimmen Sie denen zu von Ihrer Analyse oder nicht?
Ich glaube, die Wahlen waren vor allem sehr getrieben durch nationale Themen. Das haben auch Umfragen in Deutschland gezeigt, dass die Bundespolitik eine viel größere Rolle gespielt hat als Europapolitik oder zumindest eine größere Rolle. Und dass natürlich auch viel Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition in die Ergebnisse gerade in Deutschland geführt haben. Was natürlich bei den Verlust der Grünen-Fraktion sagen können, ist, dass man das auch immer im Kontext der Grünen-Welle 2019 sehen muss. Es war natürlich damals eine Riesenüberraschung, Fridays for Future, es war eine große Klimabewegung, die wir einfach dieses Mal nicht mehr hatten. Das Potenzial für die Verluste war natürlich auch einfach groß.
Soweit Dr. Thu Nguyen vom Jacques Delors Center. Aber schauen wir nochmal nach Mittelosteuropa, speziell nach Polen, wo seit Anfang des Jahres die liberal-konservative Regierungskoalition nach 8 Jahren die rechtspopulistische PiS-Regierung abgelöst hat. Auch bei den Europawahlen konnte die liberal-konservative Koalicja Obywatelska erneut über die PiS siegen. Viele Beobachter kommentierten, Polen beweise, man kann nicht nur die Rechtspopulisten besiegen, sondern auch diesen Sieg konsolidieren. Dazu haben wir mit der Politikwissenschaftlerin Renata Mienkowska-Norkine von der Uni in Warschau gesprochen.
Natürlich kann man das im Kontext dessen sagen, was in verschiedenen anderen Ländern passiert, wo wir 5 Länder in der Europäischen Union haben, in denen Populisten regieren. 5 Länder, deren Wahlen höchstwahrscheinlich von Populisten gewonnen werden oder von Populisten mitregiert werden. Das sind bereits 10. Dann ist ein Polen, in dem die Populisten nicht mehr an der Macht sind und es scheint, dass sie für einige Zeit nicht an der Macht sein werden, dann ist das natürlich schön. Aber andererseits haben die Wahlen zum Europäischen Parlament auch gezeigt, dass die für die PiS und die rechtsextreme Konfederatia-Partei abgegebenen Stimmen ca. 50% der Gesellschaft ausmachen. Und dann macht uns das nicht mehr so glücklich, weil es mehr ist als Le Pen in Frankreich. Das ist ein Vielfaches mehr als die AfD in Deutschland. Wir haben also eine Situation, in der wir in Polen tatsächlich die Hälfte der politischen Kräfte haben, die populistisch, rechts oder ultrarechts sind. Aber die Demokratie ist eben voller Paradoxien. Und hier liegt das Paradox des knappen Sieges von Donald Tusk über die PiS in der Mobilisierung seiner eigenen Wählerschaft. Und jetzt aufgepasst. Nur seine Polarisierung im Wahlkampf hat ihm eine knappe Mehrheit der Stimmen verschafft. Dies trug dazu bei, dass Polen als grüne Insel gesehen wurde, insbesondere im Kontext von Frankreich oder Deutschland. Aber Donald Tusk hat sich überhaupt nicht nach links bewegt. Im Gegenteil, er stärkte seine Mitte-Rechts-Position.
Können Sie uns konkrete Beispiele aus der Innenpolitik geben?
Zacznijmy od kwestii najbardziej lewicowych, czyli związki partnerskie, czyli abort.
Beginnen wir mit den linksradikalsten Themen, also eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften, Abtreibung und LGBT-Plus-Rechten. Es ist nicht viel passiert. Und auch beim Thema Abtreibung ist überhaupt nicht viel passiert. Ich meine, Donald Tusk hat dem ganzen Treiben bisher eher gelassen zugesehen. Was wird sein konservativer Koalitionspartner Hovonia tun? Ja, Hovonia hat es irgendwo auf April verschoben. Und Donald Tusk hat auch keine besonders aktiven Maßnahmen ergriffen. Er war eben nicht fest entschlossen, ein echtes Abtreibungsgesetz, die Frage der Lebenspartnerschaften oder die Neudefinition des Begriffs der Vergewaltigung durchzusetzen. Darüber wird natürlich ständig debattiert, aber es sind fast schon 7 Monate vergangen, seit die neue Regierung die Macht übernommen hat, ohne konkrete Ergebnisse. Es gibt noch keine neuen Gesetze in diesen Fragen. Und das nicht, weil der PiS-nahe Präsident Andrzej Duda sie blockieren würde, sondern weil das Parlament diese noch nicht verabschiedet hat, obwohl die aktuelle Regierung hier die Mehrheit hat. Tusk hat hier natürlich einen großen Einfluss. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass wir eine Koalitionsregierung haben. Er entscheidet also nicht allein. Diese Koalition vertritt einige linke Forderungen, aber dass Tusk sich stark nach links wendet, das ist ein Mythos.
Das war die letzte Folge dieser Staffel in der Reihe Böll Fokus. Im Herbst sind wir zurück mit 9 Folgen. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Autor dieser Folge ist Lukas Tomaszewski. Mein Name ist Bettina Ritter. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.